Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext, im Aschur-Talk auf aschur.ch als Podcast und auf Radio Kanal 3. Jede Woche fast eine Stunde lang mit einem interessanten Gast. Heute eine Premiere. Heute rede ich nämlich zum ersten Mal mit jemandem, der mir nicht im Studio gegenüber sitzt, sondern ja, so ungefähr 4.500 Kilometer weit entfernt ist, an einem Ort, der in den letzten Wochen doch stark im Fokus von der Öffentlichkeit ist gestanden, nämlich Dubai. Herzlich willkommen aus Dubai hier im Klartext, Peter Braun.
Es grüezi die Schweiz aus Dubai. Danke vielmals für die Einladung, Nicoletta.
Sehr gern. Ihr lebt seit 10 Jahren in Dubai. Wir werden jetzt darüber reden. Wenn ich aber zum Einsteigen, werde ich ein bisschen Klartext von euch haben. Die Sendung heisst ja Klartext. Und ich fange immer an mit 5 Begriffspaarungen, die ich euch gebe. Und ihr müsst euch für die eine oder andere entscheiden. Es ist manchmal vielleicht nicht ganz einfach, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ganz unkompliziert. Dürft euch auch nicht zu fest erklären. Seid ihr bereit?
Ja, ich bin bereit. Ja.
Also, verschneite Bergspitzen in der Schweiz oder einsamer Sandstrand in den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Ganz klar, es sind die verschneiten Bergspitzen in der Schweiz. Da bin ich ein bisschen wie Heidi, die ab und zu Heimweh hat. Ich komme auch alle Jahre in die Schweiz zum Skiferien machen. Ja.
Also.
Und bin jetzt so der Strandmensch.
Dubai Mall oder Goldzug?
Eher Dubai Mall. Goldzug wird mir eher abgezockt. Das ist nicht so meine Welt.
Radio oder Fernsehen?
Radio, ganz klar. Das ist, man kann Radio machen, ohne dass man sonst jemanden dabei hat. Beim Fernsehen braucht man einen Haufen Leute. Radio ist mein Herz. Ja.
Bleiben oder gehen?
Bleiben, also momentan sowieso. Da bleiben. Bin keine ängstliche Person in dieser Situation in Dubai oder im Golf allgemein. Ich bleibe.
Wolkenkratzer oder Bungalow?
Eher der Wolkenkratzer. Ich wohne in einer Art Wolkenkratzer in so einem Glastower rein. Bungalow ist halt immer mit Garten verbunden, gibt einen Haufen Arbeit. Ich habe es früher gerne gemacht. Ich weiß nicht, bis heute noch wird.
Okay, gut. Es war nicht so schwierig gewesen, oder?
So nein, gar nicht. Nein. Also, eben Klartext gesprochen.
Sehr gut. Ich werde mich schnell vorstellen, ihr seid 1969 das Paar im Kanton Zug auf die Welt gekommen, das jüngste von 4 Geschwistern. Ihr habt zuerst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, da haben wir etwas gemeinsam. Nachher der Einstieg in Journalismus bei Radio Sunshine in Rotkreuz. Diverse Engagement bei SRF und bei Radio 24, dort haben wir uns lernen kennen. Ihr seid ja über 20 Jahre lang im Medienbusiness gewesen. Nachher habt ihr den Wechsel gemacht in Kommunikation, zuerst bei Quoni Schweiz als Kommunikationschef, wo ihr auch Auszeichnungen für eure Arbeit habt bekommen. Dann bei der gesamten Quoni-Gruppe seid ihr für die Kommunikation verantwortlich gewesen. Ihr seid seit 10 Jahren in Dubai, zuerst für ein Unternehmen, das für Visa, also Visas zuständig ist. Seit 4 Jahren, wenn ich es richtig recherchiert habe, seid ihr selbstständig Kommunikationsprofi, Berater, Moderator. Ihr habt es vorhin schon gesagt, regelmässig in der Schweiz, besucht hier auch eure Familie, die beiden erwachsenen Töchter. Ja, habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen?
Ja, das ist so ziemlich, was in den letzten 57 Jahren passiert ist.
Es ist noch eindrücklich, wenn man sich das manchmal so vergegenwärtigt, oder? Was man alles schon gemacht hat.
Ja, und ich habe gerade letztens darüber nachgedacht, das sind bei mir immer so 20-Jahr-Schritte gewesen. Mhm. Also, sagen wir, von 15 bis 35 plus minus Radio gemacht. Ich habe so mit 15 meine erste Radiosendung gemacht. Dann in die Corporate-Welt gegangen bis, ja, wenn man jetzt sagt, bis 6, 57, auch plus minus 20 Jahre. Und jetzt ist die grosse Frage, was kommt denn eigentlich die nächsten 20 Jahre? Und das ist natürlich noch ziemlich offen.
Mm-hmm. Also die ersten 10 von diesen 20 Jahren seid ihr jetzt in Dubai. Und eben, man kann sagen, seit Kriegsbeginn ist in Dubai ja einiges los. Über Dubai wird viel berichtet, also seit dem Kriegsbeginn natürlich in Iran. Vielleicht ganz aktuell, wie ist die Lage jetzt?
Also es ist eigentlich erstaunlich ruhig in den letzten Tagen. Man muss auch sehen, vor 4-5 Tagen ist der Ramadan zu Ende gegangen. Das ist ein hoher islamischer Viertag, ist ein bisschen weit Weihnachten, einfach im Islam. Dann ist es eh noch ein bisschen ruhiger gewesen, was jetzt zum Beispiel Raketenbeschuss oder Drohnen betrifft. Die Iraner haben zudem ihr persisches Neujahr gefeiert gehabt. Allgemein jetzt in Dubai ist es so ein bisschen Die Stadt ist so ein bisschen wie einen Gang retour geschalten. Es hat viel weniger Leute natürlich in der Stadt. Touristen fehlen praktisch gänzlich. Es hat weniger Leute auf der Straße, weil die Leute arbeiten von daheim, sind auch angewiesen worden, von daheim zu arbeiten. Die Schüler, die haben Homeschooling, also die haben Online-Unterricht. Und durch das ist es ein bisschen wie zu Covid-Zeiten, wo alles viel, viel ruhiger war. Ich persönlich geniesse das noch, wenn es nicht so einen tragischen Hintergrund hätte, wäre es eigentlich zum Geniessen, weil es bis zum 28. Februar ist die Stadt extrem voll gewesen, pulsiert, Stau bis, was weiß ich, überall extrem viele Leute, und mir ist es dann eigentlich ein bisschen zu viel geworden. Und darum ist es jetzt eigentlich angenehmer, aber natürlich, man hört in den Nachtkampfjets über dem Himmel. Gerade jetzt etwa vor 2 Stunden ist ein Alarm aufs Handy gekommen, dass wieder Raketendrohnen reinkommen. Die haben es aber offenbar auf dem Meer aussen abgefangen. Also das Militär macht da einen guten Job. Die haben da schon über 95% von den über 2000 Drohnen und Raketen, die vom Iran in den letzten 4 Wochen gekommen sind, abgefangen. Die Schäden sind übersehbar, also nicht viel im Verhältnis zu dem, was gekommen ist. Ja, es hat 9 Todesopfer gegeben, das ist immer eins zu viel. In jedem Krieg ist jedes Todesopfer unnötig und jeder Krieg unnötig. Aber wenn man vergleicht, unter was für einer Bedrohungslage, dass man da plötzlich ist von eigentlich islamischen Glaubensbrüdern, man hätte das so gar nicht erwartet. Das ist wirklich ein Schock gewesen, wo das passiert ist. Aber die Läden haben offen, die Restaurants haben offen. Ich bin gerade heute noch posten. Also, man kommt die frischen Sachen über. Die Airline Emirates fliegt auch etwa 110 Destinationen an. Es sind jetzt noch etwa 14% von den Flügen, die ausfallen. Das heisst, Luftcargo kommt natürlich ins Land. Das heisst, es hat frische Produkte und alle nötigen Produkte effektiv vorhanden. Denn eigentlich ist es sehr, sehr normal und ruhig. Wenn nicht, dass Damoklesschwert da wäre, wie geht es weiter?
Ihr habt eine gewisse Normalität angesprochen und man hat hier zum Teil vor ein paar Wochen Medienberichte gesehen, dass es jetzt eine Ernährungskrise gibt, dass man zu wenig zu essen hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Man hat auch ein bisschen den Eindruck gehabt, also ich will es nicht verharmlosen, aber Dubai sind quasi Kriegsgebiete, das ist also alles übertrieben.
Es ist völlig übertrieben. Also, wenn ich die Schlagzeilen gesehen habe, gerade auf gewissen, sagen wir mal, Boulevardesken, Online-Portal, dann ist es nicht lang gegangen und dann haben Freunde aus der Schweiz gefragt, du, wenn kommst du in die Schweiz, dann kann man ja gar nicht mehr leben, was ist eigentlich los? Und also, so ist es gar nicht. Es ist nie Panik und Chaos gewesen. Die ersten Tage, wo das passiert ist, ist man verschrocken. Und dann hat es natürlich all die Influencer gegeben, die ihre Videos gemacht haben, auf Drama gemacht haben. Aber es hat keine Panik und Chaos gegeben. Und die Regierung hat das eigentlich auch sehr gut gemacht, indem dass sie recht gut kommuniziert hat, zügig, ruhig, nicht alarmistisch. Man weiss Bescheid, was geht. Und auch die Lebensmittelversorgung. Also das, was Herr Kühne von Kühne und Nagel gesagt hat, nach 10 Tagen sitzt Dubai auf dem Trockenen, ist überhaupt nicht passiert. Und das kann ja nicht passieren. Sonst würde man einen Haufen Lastwagen via Saudi-Arabien oder via Oman von den Häfen dort die Waren daher bringen. Und also, es hat frische Waren, es hat frisches Brot, Wasser ist da, Strom, Internet, alles funktioniert. Also von einem Versorgungsengpass kann man überhaupt nicht reden und schon gar nicht von Chaos und Panik.
Ihr habt Kommunikation angesprochen, die, glaube ich, recht gut funktioniert. Es hat ja vor ein paar Jahren mal ein starkes Unwetter gegeben und da hat die Regierung offenbar nicht gut kommuniziert, da hat es viel Unsicherheit gegeben. Also das Mal ist es offenbar besser gelaufen.
Ja, das ist tatsächlich so vor 2 Jahren, im April vor 2 Jahren ist es her, wo es schwere Unwetter gegeben hat. Und da haben sie wirklich nicht gut kommuniziert. Ich habe das auch in meinem Umfeld kritisiert gehabt. Da ist nicht einmal Empathie gekommen, in den ersten Stunden, wo die Unwetter gewesen sind. Viele Leute haben ihr Hab und Gut verloren gehabt, sind nicht versichert gewesen. Da haben sie daraus gelernt, indem dass sie zum Beispiel 1 Milliarde gesprochen haben, um die ganze Abwassersystem dort, wo eben Wasser entstanden ist bei den Unwetter, jetzt bauen. Und interessanterweise ist jetzt gerade in dieser Woche ist es sehr stark bewölkt, es hat Wind und hat kräftige Regengüsse gegeben. Und genau an diesen Ort, wo sie das eben gebaut haben, die Abwassersysteme oder dass die Drainage kann funktionieren. Das funktioniert tatsächlich. Also dort haben sie auch daraus gelernt. Mhm. Und in der Kommunikation, dass sie einfach, natürlich, wenn Krieg ist, können sie nicht im Detail kommunizieren. Aber man weiss immer etwa, wenn Bedrohungslagen da sind, was passiert, wie viele Drohnen sind abgefangen worden. Und weil sie es natürlich sehr gut machen, und das ist natürlich die Emirate und Dubai, sie wollen es natürlich sagen, sie sind gut. Und offenbar macht das die Armee auch sehr gut. Und ich bin sonst wirklich, immer noch, natürlich mit dem Journalist im Hinterkopf von früher, ein kritischer Zeitgenoss, wenn es um Informationen geht. Mhm. Aber da muss ich jetzt sagen, die machen das nicht schlecht. Die machen das nicht schlecht. Bin gut informiert, nicht übermäßig, nicht alarmistisch. Und offenbar haben sie gelernt, ja auch aus der Vergangenheit.
Es hat auch die Medienberichte gegeben, dass Influencer quasi sie beauftragt worden von der Regierung, immer die gleiche Message zu bringen, nämlich dass quasi der grosse Herrscher alle beschützt. Habt ihr irgendwie das auch mitbekommen, dass man euch irgendwie hat gesagt, was ihr doch sagen sollt?
Nein, das nicht. Ich bin natürlich auch kein Influencer, weil für das braucht man eine Lizenz da, weil dann ist man wie eine Art das Medium, wo sehr viel Follower hat. Meine Social Media Accounts sind privat geschaltet. Ich kenne praktisch alle Leute, die mir followen. Ich tue auch nicht da irgendwelche Katastrophenbilder und so posten. Das ist nicht meine Welt. Also die würden mich nicht angehen. Aber ich habe das natürlich auch gesehen und habe dann natürlich ein bisschen die Stirn runzeln und kann mir vorstellen, dass die dann kontaktiert worden sind. Weil bei Dubai und bei den Emiraten geht es natürlich um Image. Das ist ihr Teil vom Businessmodell. Das ist ganz klar so. Wobei ich muss auch sagen, die Influencer haben klar übertrieben gehabt. Also eben, wie ich gesagt habe, die haben von Chaos und Panik gehabt. Aber das ist ihr Geschäftsmodell. Vor allem die Promi-Influencer aus England und aus Deutschland, die schon durch alle Reality-Shows gezogen worden sind, die sind ja nicht, das sind keine Content-Creator. Weil Content-Creator, das sind die, die lustige, interessante, gute Inhalte machen, sich etwas überlegen, sehr aufwendig produzieren. Aber Influencer, die erzählen ja nur von sich. Das sind Narzissten, die interessieren sich gar nicht für ihre Follower. Die wollen einen Haufen Zahlen haben, Follower zahlen, damit sie noch kein Geld verdienen. Und die brauchen natürlich die schönen Hintergründe, das schöne Leben und alles, um davon zu erzählen. Darum sind auch die längstens gegangen. Also das ist, damit die Karawane-Zeit weiter. Und spätestens, wenn es dann da wieder einigermaßen normal wird, bin ich überzeugt, kommen die alle wieder zurück. Das sind Opportunisten. Ja. Und ich habe gesehen, dass das gemacht worden ist und es überrascht mich nicht. Die Influencer machen alles.
Was mich hat überrascht, ist eine gewisse Schadenfreude, die sich prägt macht. Also vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, vielleicht zum Teil, aber vor allem in den sozialen Medien. Leute, die wirklich gefunden haben, all die Steuerflüchtlinge in Dubai und jetzt sind die im Krieg und so. Wo man vielleicht, wenn ein anderes Land unter Beschuss geraten würde, ja nicht würde so äussern. So eine Schadenfreude gegenüber den Menschen, die in Dubai leben und arbeiten, das habt ihr auch beobachtet. Was ist der Grund für das?
Ja, das ist eigentlich eine erschreckende Erkenntnis gewesen aus den letzten 4 Wochen. Das war vor allem in den Online-Kommentaren gewesen, so Artikel in Online-Medien, aber vor allem natürlich bei den Kommentaren zu den Influencern und zu irgendwelchen Videos, die aus Dubai gepostet worden sind. Und das ist typisch, was halt Social Media mit sich bringt. Es ist Hass, Häme, Neid und Gesellschaft, unsere heutige digitale Gesellschaft hat ihre hässliche Fratze gezeigt, dort eben auch. Und man muss schon sehen, die Leute, die das natürlich postet und die Influencer und ein schönes Leben und wir sind jetzt in Dubai und am Strand und Güppli trinken und dann plötzlich sieht es eben anders aus, kann ich schon ein bisschen verstehen, dass die Leute dann sagen, ja, jetzt haben wir es und jetzt wollen wir unbedingt zurück und der Staat von eurem Heimatland soll euch zurückfliegen. Mit Steuergeldern geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, das ist eine ganz kleine Zahl von Leuten, die das entsprechend so posten, also die Influencer. Ja. Die Mehrheit der Leute da sind die Leute, die tagtäglich arbeiten gehen, die Familie haben, die nicht ein luxuriöses Leben leben, einfach einen normalen Alltag nachgehen und nicht dahergekommen sind, zum Steuern sparen. Ich bin vor 10 Jahren auch nicht dahergekommen, zum Steuern sparen. Du weißt nicht, meine Lieblingsstadt war. Ich hatte ein interessantes Jobangebot, das angenommen und bin jetzt da geblieben, weil ich da gewisse Möglichkeiten habe, zum Arbeiten. Aber sicher nicht zum Steuern sparen. Mm. Und ja, das ist halt Social Media in der heutigen Zeit, das muss man ein bisschen abstrahieren, aber ist unschön.
Inzwischen ist ja die ganze Region eigentlich sehr interessant, was passiert ist. Man kann vielleicht auch sagen, dass die Influencer-Welt ist weniger Prominenten so schon. Jetzt merkt man, dass zum Beispiel die Vereinten Arabischen Emirate eben vorwärts machen, was künstliche Intelligenz angeht. Man hat in Abu Dhabi, hat man wie so ein neues, kann man sagen, kulturelles Zentrum mit dem Louvre, das ist aufgegangen, mit dem Guggenheim-Museum und so weiter. Also, es entsteht eigentlich sehr viel momentan in dieser Region. Und ich habe manchmal den Eindruck, es ist einfach hier in Europa noch nicht so angekommen, oder?
Ja, sie machen zwar schon sehr viel im Bereich von Public Relations, aber das natürlich vor allem für den Tourismus da. Und ja, Kultur spielt eine immer grössere Rolle. Es ist ein bisschen so positioniert, Dubai ist so ein bisschen der Finanzhub, es ist der Unterhaltungshub und Abu Dhabi ist mehr Sport, mit der Formel-1-Strecke natürlich, in Yas Island und mit dem Louvre. Und das ganze Viertel, das dort entsteht, da passiert sehr, sehr viel. Und sie bemühen sich dort wirklich mit tollen Projekten, die dann auch realisiert werden. Oder die Expo 2020, die ja wegen der Pandemie im 2021 stattgefunden hat. Ich bin dort, das ist nicht weit von mir weg, x-mal gewesen, in diesen 6 Monaten. Und das ist fantastisch, was dort auf die Beine gestellt wurde und wie durchdacht alles gemacht wurde. Architektonisch schön. Und da muss ich sagen, da machen sie schon sehr vieles gut. Ja, ich sehe auch die Projekte, wo sie jetzt sagen, ah, jetzt machen wir den Turm und jetzt machen wir das noch und das noch. Viele Sachen von denen kommen nicht. Aber die Sachen, die dann wirklich kommen, die sind dann wirklich toll. Mhm. Und darüber, ja, wobei aus meiner Sicht schwätzen sie relativ viel drüber, weil sie möchten immer wieder sagen, wir haben etwas Neues, wir sind grösser, toller, schöner, kommen daher in die Ferien, findet eigentlich schon statt. Und alles ist natürlich auch digital, oder?
Ja.
Also, ich komme nie eine Rechnung in einen Briefkasten über. In meinem Briefkasten kommt nichts. Mein Briefkasten ist das Handy. Das ist alles digital und kann man direkt in der App alles zahlen. Mm. Von Wasser- und Stromrechnung über was weiß ich. Also sie sind da schon sehr fortschrittlich. Und eben KI, das ist natürlich das nächste grosse Ding, wo sie gross investieren.
Mm-hmm. Also etwas, was da wirklich auch entsteht und sich ausbreitet. Habt ihr viel Kontakt im Alltag mit Emiratis? Also man muss sich ja vorstellen, da ist die Herrscherfamilie mit all ihren Verzweigungen und dann hat es sehr viele Leute, die zum Beispiel Gastarbeiter oder eben Leute, die aus anderen Ländern kommen. Aber habt ihr Kontakt mit Leuten aus den Vereinten Arabischen Emiraten, die tatsächlich von dort sind?
Mhm. Es gibt etwa von den rund 10 Millionen Einwohnern in den Vereinten Arabischen Emiraten sind 1 Million, also 10% etwa sind Lokale, also Emirati, Männer und Frauen. Und etwa 4 Millionen sind Inder, nächste Gruppe sind Pakistani, Bangladeschi, Filipinos. Und dann gibt es eine Gruppe von Europäern, angeführt von den Engländern und Franzosen, Deutschen. Und irgendwann 3'000 Schweizer sind, glaube ich, momentan in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, ich habe Kontakt mit Lokal, also mit Emirati, hängt dann mit meinem Job von früher zusammen für die Visa-Firma, also wo mit Regierungsstellen auch zusammengearbeitet, zum Visa-Anträge bearbeiten und pflegen die Freundschaften auch und kommen so auch ein bisschen Informationen, soweit sie das dürfen sagen, natürlich in dieser Situation momentan über. Und die meisten arbeiten ja auch bei der Regierung selber. Mm. 95% der Emiratis, die berufstätig sind, arbeiten bei der Regierung. Und so habe ich Kontakt und ab und zu trifft man sich auch eben auf einen Shisha oder auf einen Kaffee oder geht in die Villa, wo sie wohnen und hat ein Barbecue und redet über das eine oder andere. Und ich pflege die Kontakte auch, ja.
Ja. Wir kommen schon zum ersten Lied. Die Zeit vergeht wie im Flug, wie immer, wenn man spannende Gespräche hat. Ich sage ja, all meinen Gästen, sie sollen mir 3 Lieder mitnehmen, die ihnen etwas bedeutet oder die ihnen gefällt. Das erste, das ihr mitgenommen habt, ist von Oli, Ballorda Nostalgia. Warum?
Ich liebe die italienische Musik. Das ist ja der Sanremo-Gewinner vom letzten Jahr. Und ich finde es einen unheimlich tollen Titel. Ein junger Mann, der einen eigenen Stil hat. Und ich finde das so ein wahnsinnig sexy Italienisch, das er hat, weil er das R eben hinten sagt und nicht vorne. Ich glaube, aus Norditalien. Und mir gefällt der Song einfach und allgemein. Ich höre bei mir viel, ich höre zum Beispiel Radio Monte Carlo, aber die italienische Version, da kommen sehr viele italienische Hits drin rein, höre ich bei mir daheim über IP-Radio. Mir gefällt einfach die Canzone. Und das ist eine Musik, die mir unheimlich gut gefällt.
Ja, lassen wir drei.
Ja. e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio. Stasera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia. Che bella tiriterà, insomma, ti sembra la maniera che vai mi lasci qua. Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena, e metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena. So soltanto che vorrei, vorrei, vorrei. Già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
Willkommen zurück im Klartext, heute mit dem Peter Braun, direkt aus Dubai. Peter Braun, ihr seid Kommunikationsberater, wenn man das vielleicht so zusammenfassen will, in Dubai. Was macht ihr genau? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich bin in Kontakt mit Firmen und natürlich mit den Führungskräften Firmen, um sie entsprechend zu coachen. Also nachdem ich vor 4 Jahren ausgestiegen bin bei dieser Firma, bei dieser Visa Processing Firma, die damals ja auch zu der Quoni-Gruppe gehört haben, das ist der Grund, warum ich auch nach Dubai gekommen bin vor 10 Jahren, habe ich mich entschieden, selbstständig zu machen und dann eben Unternehmen zu beraten, in dem, was ich vor allem in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Und das ist Kommunikation, strategische Kommunikation. Ich liebe Krisenkommunikation, ich liebe ein bisschen Krisen, muss man sagen. Das kommt vielleicht noch ein bisschen aus meinem journalistischen Background. Ich glaube, wenn ich irgendwie jetzt Amerika bei einer Fernsehstation gearbeitet hätte, wäre ich Kriegsreporter geworden. es ist einfach etwas, das Kribbeln, das da ist und das Informationen zusammentragen und so viel. Aber zurück zum Job, dass ich dann natürlich mit Unternehmen zusammensitzen und ihre Konzepte, gerade was ihre Krisenkonzepte betrifft. Ich habe jetzt auch in den letzten 4 Wochen einige Anrufe von Firmen, die sagen, können wir mal zusammensitzen, wir wollen unsere Krisenkommunikation überprüfen. Mhm. Wie kommunizieren wir in solchen Situationen mit unseren Lieferanten, mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Aktionären und so weiter. Also die ganze Stakeholder-Kette. Und wo können wir unsere interne Kommunikation zum Beispiel verbessern und solche Sachen. Dazu gehören natürlich auch Mediencoachings, gerade wenn neue CEOs kommen, die vielleicht nicht so mediengewandt sind, obwohl sie da jetzt nicht so viele Interviews geben, wie jetzt das würde in Europa passieren. Mm-hmm, mm-hmm. muss man gleich einigermaßen wissen, wie man auf Medien zugeht. Und dann natürlich, was ich auch noch mache, das sind Moderationen. Weil ich im Radio und im Fernsehen gearbeitet habe, dann steht man auch gerne auf Bühne und kann entsprechend Sachen präsentieren. Also für die ehemalige Firma, die ich gearbeitet habe, habe ich einmal im Jahr eine Regierungskonferenz in Abu Dhabi moderiert, wo viele Gäste von Außenministerien, von europäischen, eigentlich von der ganzen Welt gekommen sind, die eben mit dieser Firma zusammenarbeiten im Visa-Bereich. Und das macht unheimlich viel Spass. Und ich mag das auch für andere Unternehmen, aber immer natürlich mit einem gewissen Gehalt. Es muss um Wirtschaft gehen, es muss um ein Unternehmen gehen. Ich
also mache keine Galas.
Ja. Oder so.
Genau.
Nein, keine Galas und so. Das nicht, nein.
Ja. Ihr habt diesen Job auch gemacht in der Schweiz, ist sehr erfolgreich gewesen, auch ausgezeichnet worden als beste Kommunikationsverantwortliche. Was ist der grösste Unterschied von diesem Job in der Schweiz, wenn ihr es vergleicht mit, wie ihr jetzt vielleicht müsst mit den Leuten umgehen in Dubai? Was ist so der grösste Unterschied?
Es ist schon die Internationalität. Wir haben natürlich mit sehr vielen Kulturen zu tun. Also, sei das Ägypter, Libanesen da, sei das mit Inder, sei das mit Filipinos oder auch mit Europäern, zum Teil auch Amerikaner, Kanadier. Und das ist halt das Multikulturelle, das da ist. In der Firma, wo ich gearbeitet habe, Kommunikationschef und teilweise auch Marketingchef gewesen bin, während 6 Jahren, das ist eine indische Corporate Culture gewesen. Der CEO war ein Inder, das Management mehrheitlich Inder, die meisten Mitarbeiter Inder. Mein Kommunikationsteam ist in Mumbai gesessen. Ich war sehr viel auch in Indien und habe von dort aus gearbeitet. Und dann habe ich am Wochenende auch wieder zurück auf Dubai. Und die indische Corporate Culture ist nicht die einfachste.
Okay.
Sehr viel Drama und so. Und man muss ein bisschen lernen, damit umzukommen. Man muss ein bisschen klasse sein. Es braucht viel Klasse. Ich glaube, wenn man außerhalb der Schweiz arbeitet, es gibt natürlich die in der Schweiz, bei internationalen Firmen arbeiten, die wissen, was ich meine. Auch in der Schweiz braucht es dann die gewisse Klassenheit, wenn man international arbeitet. Aber wenn man mit so verschiedenen Kulturen zu tun hat, oder auch gerade die arabische Welt, wo auch ein Stück weit Drama manchmal ist, und dann muss ich ein bisschen oben abholen, dort ist es schon gut, einfach wenn man sagt, ganz ruhig, ich bringe jetzt einfach Klasse und jetzt nicht aus der Haut fahren und ganz klar professionell bleiben, das hilft dann schon. Das ist ein grosser Unterschied.
Also da holt man dann den kühlen Schweizer?
Da holt man dann wirklich von den Schneespitzen oben den sehr kühlen Schweizer, obwohl ich auch emotional sein kann, aber es ist einfach eine gewisse Körperbeherrschung und einfach rasch den Kopf einschalten, bevor es Maul redet.
Sehr gut. Ihr seid ja, bevor ihr in Dubai war, seid ihr lang für Quoni auf höchster Ebene zuständig für Kommunikation. Und Quoni ist wirklich so die, wie soll ich sagen, für viele Leute extreme traditionelle Schweizer Marken, oder? Nach wie vor viele Leute wissen, was Quoni war. Hat wirklich viel bedeutet, Swissness. Wie weh hat es da, wo es Quoni dann so nicht mehr gegeben hat?
Ja, das hat schon sehr geschmerzt. Aus meiner Sicht, und ich bin eigentlich dort mit dabei gewesen, ich bin nicht ein Entscheider gewesen. Ich bin nicht am Tisch gesessen, wo das vom Verwaltungsrat entschieden wurde. Aber ich habe natürlich entsprechend müssen Kommuniqués und alles, was veröffentlicht werden muss, habe ich müssen mit dem Team zusammen schreiben. Und das hat schon geschmerzt, weil ich glaube, dass es nicht nötig gewesen wäre. Man hätte das können vermeiden. Im Rückblick ist man immer schlauer. Es hätte sicher andere Lösungen gegeben, aber der Verwaltungsrat und das damalige Management hat sich dafür entschieden. Das Gute ist, für die Leute in der Schweiz hat sich ja nicht viel geändert. All die Marken wie Quoni, Helvetic, Tour, Manta, Reisen und so weiter, die gibt's ja alle weiterhin und die sind alle sehr erfolgreich. Also Quoni hat jetzt über die Muttergesellschaft Dir Touristik ja gerade Hotelplan übernommen. Mhm. Also das zeigt, dass da ein solides Fundament rum ist, zum Weiterschaffen. Und ich habe auch noch viele Freunde bei Quoni, und ich bin auch ab und zu nach Dubai gekommen, und dann hat man sich getroffen gehabt. Also von dem her ist es schon traurig und wäre so nicht nötig gewesen. Auf der anderen Seite, das ist ein bisschen der Gang von der Zeit. Unternehmen kommen und gehen, auch wenn sie sehr traditionsreich sind, und wenn sie börsenkotiert sind sowieso. Ja. Und dann ist noch das Internet dazugekommen, Digitalisierung. Und wenn man dort halt nicht zuvorderst dabei war, dann hätte man vielleicht so drastische Entscheidungen fällen müssen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass dir, das hat sich ja über 2 Jahre, kann man sagen, so hinweggezogen, der ganze Prozess. Und ich habe gelesen, dass dir quasi wie der war, der hat, das Licht gelöscht. Also der Letzte, der noch raus ist.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Also ich bin da schon in Dubai gewesen, bei dieser Tochtergesellschaft von Quoni damals, BWFS Global. Und gleichzeitig aber auch noch für Kommunikation zuständig sein, zum regulatorisch das abschliessen, weil die Aktie war noch an der Börse gewesen, das Unternehmen war aber eigentlich nicht mehr operativ gewesen, also man hätte das noch abwickeln müssen. Und wir sind dort an der Neuen Hart, im Büro nach wie vor gewesen, in Zürich. Und es hat dort auch ein Archiv gehabt, wir haben das auch geräumt gehabt. Und dort habe ich so einen Metallschrank gesehen gehabt, und die haben das gerade alles entsorgen wollen. Und dort hat es Bücher drin gehabt, wirklich Buchhaltungsbücher von Hand reingeschrieben, von den Gebrüder Quoni aus den 20er Jahren. Ich dachte, Leute, das dürft ihr nicht wegrühren. Und ich habe dann mit der Quoni Jugenddoppler Stiftung Kontakte aufgenommen. Die sind dann all die alten Dokumente, und es hat auch viele Notia-Bilder gegeben und Fotos und Filme, haben dann die alles abgeholt. Und das ist heute im Nationalarchiv, glaube ich, in Basel. Und da ist alles digitalisiert, katalogisiert worden. Und das hat können bewahrt werden. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf und freut mich, dass ich es auch können machen. Und da bin ich wirklich am Schluss, bin ich dann dort gewesen, wo eigentlich das Licht gelöscht hat und am Schluss noch die Türen zugemacht hat. Oh. Weil es ist ja alles geräumt worden und Mitarbeiter sind längstens nicht mehr dort gewesen. Aber die Geschichte stimmt, ja.
Und dann eben, wo ihr seid auf Dubai gekommen, ihr seid zwar für eine Firma gekommen, aber trotzdem natürlich mega, also ich kann mir vorstellen, ein rechter Kulturschock, was einfach ganz anders ist als in der Schweiz. Wie lange habt ihr gehabt, bis ihr euch zurechtgefunden in Dubai?
Ja, es hat ein Zeit gebraucht. Ich habe am Anfang gesagt, ich bleibe vielleicht 2-3 Jahre. In Dubai und bei dieser Firma und dann schon nach dem ersten Jahr oder nach den ersten paar Monaten habe ich irgendwie gefunden, die Stadt, das ist nicht meins. Die Leute sind so oberflächlich, tun ich jemandem Türen aufheben, sagt niemand Danke. Es ist alles so ein bisschen oberflächlich, egoistisch, jeder rennt irgendwie Jobs und Geld nach. Und das ist nicht meine Welt. Das ist nicht, wie ich es kenne oder wie wir es kennen von Europa her. Und dann bin ich zurück in die Schweiz, habe Ferien gemacht und bin wieder zurückgekommen. Und irgendwie hat es dann gleich Klick gemacht mit der Stadt. Ich weiss nicht, was es war. Vielleicht bin ich offener geworden oder was auch immer. Ich habe nie ein Problem mit internationalen Städten, weil ich bin immer sehr viel gereist. Und andere Kulturen, andere Menschen, andere Sprachen, das ist nie ein Problem gewesen. Ich rede fließend Englisch und Französisch. Also von dem ist, das ist nicht, und kann sogar unterdessen Arabisch lesen und schreiben.
Oh.
Und das ist wirklich nicht ein Problem gewesen. Aber dann hat es irgendwie Klick gemacht und ich habe dann da auch eine Wohnung gekauft, wo ich auch heute drin bin, in Dubai Marina, die gehört mir. Und fühle mich wirklich wohl, auch in so Zeiten wie jetzt, wo ich mich eigentlich keine Sekunde unsicher gefühlt habe, obwohl es eine schwierige Situation ist.
Der hat gesagt, die kommen regelmässig in die Schweiz. Wie ist denn jetzt? Fühlt ihr euch ja, also die Schweiz ist vielleicht neues Zuhause, aber ihr seid doch auch daheim zu Dubai, wenn ihr jetzt in die Schweiz kommt. Was denkt ihr alle über, wie wir funktionieren?
Ja, es ist interessant, gerade eben, wenn man so 10 Jahre weg ist, Auslandsschweizer ist und man kommt zurück. Das Erste, was mir auffällt, wenn ich dann irgendwie gehe posten, eigentlich manchmal Leute schmunzeln, lächeln, ein bisschen fröhlicher sein. Also das Gleiche eigentlich, wo man sagt, die Leute sehen so ein bisschen mürrisch aus oder so. Das fällt mir schon ein bisschen auf, die sagen wir, die Leichtigkeit. Das hat man natürlich da in Dubai mit diesen vielen verschiedenen Kulturen. Gerade Asiaten, die fröhliche Leute sind, Latinos, die es da hat, die fröhlich sind. Der Araber, die auch recht emotional sind, ist das natürlich ganz anders. Auf der anderen Seite, wenn man in die Schweiz kommt, und das habe ich wirklich müssen feststellen, ist, erst wenn man mal weggegangen ist, sieht man, wie schön und wie gut, dass man es in der Schweiz hat. Wie wunderschön, dass das Land ist. Also da kann ich im Winter eben Skifahren auf Bergspitzen, im Sommer wandern, wenn ich in der Schweiz bin und sage, das Land ist einfach wunderschön. Und das müssen wir uns bewusst sein und wie sicher und friedlich das ist. Gerade in diesen Zeiten denke ich das manchmal wieder. Ich könnte jederzeit einen Flug auf Zürich nehmen. jeden Tag geht ein Flug und ich hoffe, es bleibt dann auch weiter so, dass nicht irgendwie mehr passiert. Aber daheim, ich habe viele Jahre ich immer gesagt, ich gehe jetzt heim. Und damit habe ich die Schweiz gemeint. Mhm. Unterdessen kehrt das ein bisschen. Jetzt sage ich, ja, ich gehe jetzt wieder zurück heim auf Dubai in meine Wohnung. Oder? Und das hat sich ein bisschen verändert. Vielleicht braucht es die fast 10 Jahre, um die Veränderung herzubringen.
Mhm. Wir kommen schon zum zweiten Lied. Neo, Simple Things.
Ja, Neo ist so ein bisschen, einer von meinen Lieblingen von Rhythm and Blues, Soul-Musik, schwarze Musik habe ich immer sehr, sehr gern gehabt. Und er ist ein bisschen stellvertretend für die Black Music, vor allem die amerikanische Szene. Und Simple Things ist seine ganz neue Single.
Makeup, spend an hour on your hair. High heels and that red dress with a slip right up to there. And I don't mind, but sweats, a ponytail and smile suit me just fine. You'll get in the kitchen, make a meal fit for a king. Burn your hands and cut your fingers just to feed me, girl. And I appreciate, but I'd equally praise a sandwich that you made. You could search your whole life never to find what's standing right in front of you. It's always the simple things, the way you laugh, it's the way you cry to your favorite song. Life is all the in-betweens, the flowers you find on the uphill climb that keep you moving on. And nothing you'll stop chasing. Up in the clouds so many nights out on the road to come to the conclusion that there ain't no place like home. I took some pretty pictures and I made some memories, but there's one truth that still amazes me. It's always the simple things, the way you laugh, the way you cry to your favorite song. Life is all the in-between, the flowers you find on the uphill climb that keep you moving.
Willkommen zurück im Klartext heute mit Peter Braun. Er ist Kommunikationsberater, früher sehr lang Journalist. Er lebt in Dubai. Peter Braun, wir haben vorhin über Dubai und über die Schweiz geredet und Heimat und wie man sich fühlt. Ich werde nochmal auf den Job zurückkommen, den ihr habt, eben den vom Kommunikationsexperten, Kommunikationsberater für Unternehmen, für Organisationen. Was macht eine gute Kommunikation aus?
Gute Kommunikation macht Geschwindigkeit aus und es macht aus, dass sie faktenbasiert ist. Ich habe zwar immer meinen Mitarbeitern dann immer gesagt, gehabt, zuerst Fakten und dann Geschwindigkeit, weil es nützt nichts, wenn wir geschwind sind, aber die Fakten sind nachher falsch, haben dann nachher ein Riesenproblem. Mhm. Also Fakten sind ganz, ganz wichtig. Geschwindigkeit, die dazukommt in der heutigen Zeit noch mehr. Das hat sich auch natürlich in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert. Als ich angefangen in der Kommunikation 2005, hat es noch kein iPhone gegeben.
Ja.
Da hat es noch nichts an den Fingertips gegeben, wo man hätte können auf dem Bildschirm rumtippen. Was auch wichtig ist, dass, wenn man kommuniziert, und dass man authentisch ist, vor allem mit elektronischen Medien, also im direkten Austausch, wenn man Stimme hört, wenn man das Gesicht sieht, Mimik und alles, dass man authentisch bleibt, dass man nicht schauspielert. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig in einer Kommunikation. Und dass man auch gerade bei Unternehmen, das sage ich in Unternehmen vielfach, wie stark tun die intern kommunizieren? Und dann kommt meistens, ja, die Mitarbeiter, die machen einfach ihren Job. Und das ist natürlich gerade bei indischen Corporate Cultures oder auch arabischen Corporate Cultures, sind jetzt die Mitarbeiter, haben manchmal nicht den Stellenwert, wie wir es kennen, in Westeuropa zum Beispiel. Und da muss ich sagen, hey, gerade wenn ihr international arbeitet, legt mehr Wert auf eure Mitarbeiter, wie ihr kommuniziert. Macht regelmässig ein Video heutzutage von einem Bereichsleiter, von einem CEO. Macht Townhalls mit Mitarbeitern, gerade wenn es schwierige Situationen gibt. Also die interne Kommunikation hat da auch noch an Gewicht gewonnen. Mhm. Und das zeichnet natürlich dann auch eine gute Kommunikation aus.
Ihr seid ausgezeichnet worden als bester Kommunikator in der Schweiz, wo der bei Quoni war. Habt ihr wie ein Vorbild oder vielleicht eine Situation gehabt in der Vergangenheit, wo ihr gesagt habt, so wie diese Person das hat gemacht, so wollte ich auch kommunizieren? Oder habt ihr wie selber ein bisschen herausgefunden, in welche Richtung es gehen soll?
Nein, ich habe eigentlich nie ein Vorbild gehabt. Und ich habe auch heute nicht, sagen wir mal, Lieblingsschauspieler, Stars oder so. Und ich sage, da bin ich Fan davon oder so. Das habe ich nicht. Ich finde gewisse gut und andere nicht. Und ich habe es eher so ein bisschen selber herausgefunden und habe vielleicht auch ein bisschen abgeschaut, wie es gewisse machen. Mhm. Ich schaue auch, wenn irgendwo eine Krise passiert, im Zusammenhang zum Beispiel gerade mit Gromontana in der Schweiz, lese ich die Medien und schaue, wie kommunizieren jetzt die einzelnen Medienstellen, sei es von Polizei, sei es von Behörden und so weiter und so fort. Und dann überlege ich mir, wie hätte ich es gemacht? Ja. Hätte ich es anders gemacht? Mhm. Und daraus versuche ich dann zu lernen. Ich versuche auch zu spiegeln, mich in die Situation von diesen Kommunikationsleuten zu versetzen. Was darf ich sagen in dem Moment? Was kann ich überhaupt? Was geht gar nicht? Mitgefühl, das eine Rolle spielt. Und so habe ich eigentlich über die Jahre mit der Krise, die man gesehen hat, und auch das, was man selber erlebt hat. In der Reisebranche haben wir natürlich sehr viele Krisen gehabt. Mhm. Ich habe immer gesagt, zu uns wollten beüben jedes Jahr. Habe ich gesagt, wir müssen uns nicht beüben. Wir müssen keine Notfallübung machen. Wir haben das eigentlich ein paar Monate, wenn wieder ein Hurricane war oder wenn irgendetwas in Ägypten passiert ist damals und so weiter und so fort. So habe ich mir das ein bisschen angeeignet. Ja.
Und jetzt zum Beispiel bei Comontana, was hättet ihr oder was habt ihr beobachtet oder gefunden, das hätte ich jetzt ganz anders gemacht?
Ah, schwierig. Gromontana ist ganz ein schwieriger Fall, weil da sind natürlich so viele Stellen involviert, da sind so viele Sachen offenbar falsch gelaufen und auch immer wieder neue Sachen rausgekommen. Ich hätte vielleicht versucht, wenn ich jetzt das Ehepaar Moretti gewesen wäre, nicht in der Salamitaktik zu kommunizieren. Mm. Klar haben sie natürlich Anwälte dabei und ich weiss, wie das ist, wenn die Rechtsabteilung sich in heiklen Fällen einmischt, dass man dann nicht ganz sagen kann, aber vielleicht es hat eine Phase gegeben, wo sie so eine Charmoffensive gemacht haben, aber die ist dann eher hinten rausgegangen. Also es ist ein schwieriger Fall. Also ja. Ich glaube, man hätte es dort fast nicht können richtig machen können.
Jemand, der viel Lob hat bekommen, ist der Bundesrat, also der Guy Parmelin. Der hat sich jetzt schon ein paar Mal irgendwie erwiesen, als so ein bisschen, man hat ihn ein bisschen unterschätzt. Das ist eigentlich ein Kommunikationstalent, weil er halt so die typisch schweizerischen Eigenschaften eigentlich hat, oder? Dass er ein Mitgefühl und die richtigen Worte, nicht irgendwie zu intellektuell, aber auch nicht zu händzärmelig, sondern so durchschnittlich, aber empathisch quasi kommuniziert und glaubwürdig.
Ja, absolut. Und es ist eigentlich immer gut, wenn man selber unterschätzt wird, dann kann man nämlich strahlen. Er hat noch das Glück gehabt, dass die Person, die hätte sollen strahlen, überhaupt nicht gestrahlt hat, Karin Keller-Sutter in dem Moment, wo dann Präsidentin war und er ja dann nachher eigentlich können übernehmen als
da bei den USA, oder? Genau, ja.
Mhm. Genau, ja. In dem Fall, wo sie die Gespräche mit dem Trump hatten. Das hat ihm sicher noch ein bisschen geholfen.
Ja.
Aber er macht eben genau das, was ich gesagt habe. Er ist authentisch. Er ist auf Augenhöhe. Und man muss es natürlich im Blut haben, mitbringen. er kann offenbar, auch wenn man es manchmal nicht ansieht, Mitgefühl zeigen. Mm. Und ich finde, er hat das wirklich gut gemacht. Ja.
Fast aus einem anderen Leben. Eure Zeit eben als Journalist, ihr seid bei SRF gewesen, aber vor allem auch bei Radio 24, beim ersten Privatradio von der Schweiz mit dem Roger Schawinski, unser Chef gewesen damals. Man kann sich ja fast nicht vorstellen, heute, wie das dann war. Wie schaut ihr jetzt, wenn ihr zurückschaut auf die Jahre bei Radio 24?
Ja, das war natürlich die Zeit vom Leben. Und eben Radio war dort ein Medium, das eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Wie ich gesagt, es hat noch keine Smartphones gegeben. Ja, man hat vielleicht ein SMS auf seinem grauen Screen bekommen, auf dem Handy. Es hat Internet gegeben und Newsportal. Aber das Radio hat schon eine Rolle gespielt. Und der Austausch im Radio. Und das, was wir eigentlich heute machen, mit dem Podcast, das haben wir ja damals am Radio, Podcast hat es so dort auch noch nicht gegeben, haben wir mit Talk Radio, mit dem Pulsnehmer damals gemacht, am Abend, um 10 Uhr, wenn die Leute vielleicht bereits im Bett gelegen sind. Und man hat geredet miteinander, oder sogar auch beim Talk Radio dann, wo die Leute dann können anrufen, im direkten Austausch sein. Das ist eine unheimlich spannende Zeit gewesen, eine prägende Zeit. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, ohne die Zeit, beim Radio allgemein und bei Radio 24 im Besonderen.
Die Medienwelt hat sich ja massiv verändert in den letzten Jahren und mit euch jetzt seit 2-3 Jahren noch einmal wie so beschleunigt. Also sehr viele Sachen, die sich verändern, Sicherheiten, die nicht mehr da sind, neue Technologien natürlich auch. Wie schaut ihr aus der Distanz auf die Branche?
Ja, ein Stück weit mit Sorgen fällt. Ich bin dort vielleicht noch ein bisschen dann doch alte Schule, wo ich sage, der Journalismus braucht seinen Freiraum und er steht von mehreren Seiten gewaltig unter Druck. Auf der einen Seite natürlich durch Technologien, dass es natürlich immer mehr Medien gibt oder wo man Inhalt konsumieren kann. Die Leute sind auch nicht mehr bereit, das zu zahlen, was sie früher gezahlt haben für Medien. Sparmaßnahmen sind dann natürlich da. Es besteht ein Druck für den Output. Ein Journalist muss heute pro Tag dann vielleicht 1, 2, 3 Stories liefern. Da leidet natürlich unter Umständen Qualität darunter. Das nächste Thema wird die künstliche Intelligenz sein, wo mir als Konsument natürlich ein bisschen Sorgen macht. Wie weiss ich, ob das jetzt wirklich ein Journalist geschrieben hat oder ist das künstliche Intelligenz gewesen? Wenn es nur um eine Zusammenfassung von Nachrichten, Fakten geht, ist das okay. Aber wenn es dann zusammen in einer Recherche vierter Beitrag ist oder in einem Meinungsbeitrag, da komme ich natürlich ein bisschen in Mühe über. Und ich sage ich natürlich, Lokalmedien werden in Zukunft einen Vorteil haben und an Bedeutung gewinnen. Lokal- und Regionalmedien, weil die werden natürlich weniger, sagen wir mal, von den grossen Tech-Konzernen imitiert, indem dass sie die Nachrichten übernehmen. Umso wichtiger ist es und richtiger ist es, in regionale und lokale Medien zu investieren. Gerade in der Schweiz, wo man ja eine gewisse Vielfalt an dem hat, das sollte man unbedingt bewahren. Aber ich kann auch verstehen, man sieht es ja, man ist ja eigentlich fast täglich wie gestandene Journalisten, viele, die ich kenne, in die Kommunikationswelt wechseln. Mm. Weil sie sich einfach sagen, der Druck und Sparmaßnahmen und Ärger und alles ein bisschen schwierig und in der Kommunikation verdient man vielleicht sogar noch besser. Ich kann das nachvollziehen und das ja, schon ein bisschen Sorgenfalten, die da sind. Und wenn man es international anschaut, wie viele Medien auch wirklich unter dem Deckel behalten werden mit Zensur, mit Kleinmachen, sogar eben in Amerika, wo das fast tagtäglich passiert, wenn Journalisten ausgeschlossen werden von einem vom White House Corps, also dem Präsidenten bei den Medienbriefings, dann stimmt mich das schon ein bisschen nachdenklich und frage mich, wo das noch herführt.
Die Meinungsfreiheit ist auch immer eine Kritik, die es gibt in Sachen Vereinigte Arabische Emirate, dass man sagt, es gibt eigentlich nicht freien Journalismus und freie Meinungsäußerung. Da muss man aufpassen. Wie erlebt ihr das?
Ich hatte nie ein Problem gehabt. Klar, es gibt so ein bisschen die goldige Regel, don't mess with the government. Also leg dich nicht mit dem Government an. Du musst jetzt da nicht Sachen posten, die eigentlich verboten sind oder wo könnte das ein Problem generieren. Aber wenn ich jetzt so mit dir in deinem Podcast über den Emirat rede, ist das nicht das Problem. Auch wenn ich da und dort vielleicht einen kritischen Ton habe, dann ist das nicht das Problem. Das sind einfach die Regeln von da, wie sie es machen und wenn man in so ein Land kommt, muss man das auch akzeptieren. Und es ist natürlich also, man kommt aus einer direkten Demokratie, hat als Journalist geschafft. Also ich könnte da natürlich als Journalist bei den Zeitungen, die da arbeiten, könnte ich nicht arbeiten. Ich nutze die auch ganz wenig. Ich nutze sie jetzt, weil halt die offiziellen Informationen online über die Medien kommen. Und das ist dann auch zuverlässig. Das sind zuverlässige Quellen. Dann nutze ich sie, aber sonst nutze ich sie nicht. Ich konsumiere sehr viel Schweizer Medien, europäische Medien und vor allem auch amerikanische Medien, vor allem Wirtschaftsmedien, Wall Street Journal und Bloomberg, wo ich einfach auch die Meinungsvielfalt überkomme. Aber das ist eine Regel da, das ist so, das muss man akzeptieren und sonst soll man nicht da leben.
Ja. Was denkt ihr langfristig jetzt, wenn der Krieg jetzt noch ein paar Wochen oder sogar Monate geht, was durchaus realistisch ist, wie wird sich das auf Dubai auswirken?
Also wenn in den nächsten Tagen und Wochen wirklich eine Lösung sollte zustande kommen, wo nachhaltig, sagen wir mal, zu einem Ende von dem Krieg kommt und dass es wirklich stabil ist und nicht irgendwie in ein paar Monaten, dass wir wieder gleich weit sind, dann wird Dubai und die Emirate als Ganzes keinen Schaden davon tragen, weil die Stadt ist zu attraktiv. Aber alles, was sie planen in der Zukunft, das ist visionär, das ist toll. Das hat einfach eine Attraktivität, wo für den Tourismus wo attraktiv ist und die Touristen wollen sehen. Es, und natürlich auch der Transithub, wo sie sind, mit den Flughäfen in Dubai und Abu Dhabi, mit der Verbindung nach Asien. Das hat eine grosse Bedeutung. Und ich habe in der Reisebranche gearbeitet und ich weiss, wie es ist mit den Touristen. Die vergessen sehr schnell, wenn eine Normalität zurückkehrt ist. Also da mache ich mir von dem her dann keine Sorgen. Sollte der Konflikt jetzt aber deutlich länger anhalten oder auch die Straße von Hormuz von den Iranern wirklich blockiert bleiben oder sie möchten gerne regeln, wer dort durchkommt oder eine grosse Eskalation kommt und die Emirate und auch Saudi-Arabien, was sie schon gesagt haben, sie müssten darüber nachdenken, ob sie dann in den Krieg eingreifen, dann hätte das unter Umständen schwere Konsequenzen da mit Schäden. Dann könnte man vorstellen, dass das natürlich nachhaltig über mehrere Jahre könnte einen Vertrauensverlust bringen, vor allem wenn Infrastruktur getroffen wird. Und natürlich allgemein, wenn nicht nachhaltig eine Art Frieden oder sagen wir mal ein Waffenstillstand zwischen diesen Parteien, damit meine USA, Israel auf der einen Seite und Iran auf der anderen Seite, weil die Golfstaaten haben ja nie angegriffen oder etwas gemacht, die haben nur abgewehrt.
Ja.
Dann kann ich mir natürlich vorstellen, wenn das eben nicht nachhaltig wirklich passiert, dann werden die Länder bei jedem kleinen Mucks, bei jedem kleinen Angriff immer in Geiselhaft genommen werden. Und so kann man natürlich nicht ein Land vorantreiben. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber ich bin der guter Hoffnung, dass es gut kommt. Die nächsten paar Tage werden wichtig sein und dass es da keinen grösseren Imageschaden gibt.
Und für euch persönlich, wenn jetzt nehmen wir an, das kommt gut und es gibt eine Lösung, könnt ihr euch vorstellen, noch lange in Dubai zu bleiben oder werdet ihr irgendwann schon mal zurück in die Schweiz kommen?
Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, was kommt die nächsten 20 Jahre? Ich bin jetzt natürlich, weil ich selbstständig bin, flexibler. Wenn man gegen die 60 zugeht, dann fragt man sich manchmal auch, wie viel will ich überhaupt noch, kann ich noch? Ich habe vieles gemacht, alles gemacht. I've been there, done that, tick in the box. erfolgreich hat es geklappt. Kann man vorstellen, durchaus wieder nach Europa zu kommen. Und ich sage jetzt bewusst Europa, vielleicht eben nicht die Schweiz. aber ich kann mir vorstellen, sei es Italien, Frankreich und halt so eine Mischform im Sommer in Europa, im Winter eher da. Und das Gute ist ja, jetzt bei meinem Job kann man sehr vieles online machen. Man braucht eigentlich nur irgendwo einen Ort, wo es eine Internetverbindung hat und einen Computer. Und dann kann man schon sehr, sehr vieles natürlich von da aus erledigen.
Ich finde, das klingt gut. Das ist ein mutmachendes Schlusswort. Peter Braun noch zum letzten Lied. Ich hoffe, du es richtig aussprechen. Amir Eid Nasi Kol Haga.
Genau, Nasi Kol Haga, das heisst eigentlich, ich vergesse alles, aber ich denke an dich.
Oh.
Und das ist ein ägyptischer Sänger, der eine Art Alternativpop macht mit dem Typ, mit diesen typischen arabischen Einflüssen. Ich habe bewusst auch noch ein Lied gewählt aus dem arabischen Raum, weil ich finde auch die arabische Popmusikkultur und gerade die alternative Popmusikkultur gefällt mir wahnsinnig gut. Ist ein Lied, glaube ich, 1-2-jährig. Und das habe ich stellvertretend für das eben ausgewählt. Es geht um eine verlorene Liebe, die man aber eben nie ganz vergisst. Und er läuft durch die Strasse und kommt an verschiedene Orte und denkt immer wieder an die Person, die man so wahnsinnig drin verliebt war.
Sehr schön. Danke vielmals für das Gespräch in Dubai, Peter Braun.
Danke vielmals, Nicoletta.
وحدي ماشي في الشوارع رايح فين انا مش عارف يمكن بجري ورا بكرة ويمكن بجري من امبارح سارح بهرب من الدنيا الحقيقية او خايف هي كلمة الاداء يجرى ايه لو عشنا جوه فيلم او اغنية حياتي بتقولي خلص مفيش وقت بيمد العمر بسرعة بيجري بيا وانا من جوايا عيل مش مستعد مش عارف ليه الناس كلها مثالية متأكدين من كل حاجة مفيش شك بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي أي حل صحيني مش مهم مش مهتم سدد وداني ومغمض عيني أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل ساعات بخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبلك هو الخوف ذاته انا ناسي كل حاجه بس فاكرك بروح نفس الاماكن يمكن قبل ساعات بخاف تكوني من خيالي مش قادر ارجع تاني لحياتي قبل انا ناسي كل حاجه بس فاكرك بروح نفس الاماكن يمكن قبل ساعات بخاف تكوني من خيالي مش قادر ارجع تاني لحياتي
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.